Was ist der Thomas denn nun eigentlich? Ungläubig oder gläubig? Ein Bekenner oder ein Zweifler? Zwiespältig scheint die Person des Thomas in der Bibel zu sein, denn beide Seiten gehören zu ihm. Die Seite, die ohne schlüssige Beweise nicht glauben kann. Und die Seite, die ganz vertrauensvoll sagt, mein Herr und mein Gott. Die Seite, die die Erfahrung der anderen in Zweifel zieht. Und die Seite, die dann aus eigener Anschauung und aus eigener Erfahrung ein klares Bekenntnis aussprechen kann. Thomas trägt in der Bibel den griechischen Beinamen Didymos, und das heißt Zwilling. Ist er wirklich einer oder hat er wirklich einen Zwillingsbruder? Oder heißt er vielleicht so, weil in seinem eigenen Wesen zwei verschiedene Seiten sind, sozusagen zwei Seelen in seiner Brust? Ich glaube ja eher, es sind die anderen, die ihn so sehen und die sich auch daran stören, dass er für sie nicht eindeutig ist. Ich könnte mir vorstellen, er selber ist mit sich ganz im Reinen. Es sind die anderen, die nicht damit klarkommen, dass er ihre Überzeugungen nicht einfach teilt, dass er die nicht einfach übernimmt, dass er nicht glaubt, was sie ihm sagen, sondern dass er ihre Erfahrungen erst einmal in Zweifel zieht, dass er darauf besteht, selber eine eigene Anschauung und eine eigene Erfahrung zu bekommen. Wie haltet ihr das mit dem Zweifel? Gesteht ihr euch selbst euren eigenen Zweifel zu? Und könnt ihr das ertragen, wenn andere zweifeln? In der Bibel wird Zweifel ja oft nicht gut geheißen. Im Jakobusbrief steht, ein Zweifler ist wie eine hin- und hergetriebene Meereswoge, unbeständig auf allen Wegen. Ein solcher Mensch wird nichts vom Herrn empfangen. Und im Hebräerbrief steht zum Beispiel, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und im ersten Timotheusbrief, da wird sogar richtig auf die Pauke geschlagen und der Zweifel als eine Seuche bezeichnet, als eine Seuche der Fragen und Wortgefechte. Aber vielleicht gibt dieses besonders scharfe Urteil ja schon einen Hinweis darauf, dass vor allem eine bestimmte Form des Zweifels gemeint ist. Nämlich die Haltung, die wie eine Seuche einfach immer und alles in Frage stellt oder alles mit arroganter Skepsis überzieht. Und dahinter steckt in Wirklichkeit oft genug Angst vor der eigenen Courage, Angst davor, einen klaren Standpunkt zu vertreten und dabei auch dann zu bleiben. Es gibt aber genügend andere Bibelstellen, die zeigen, dass echter Zweifel auch ganz ernst genommen wird. Ja sogar, dass der Mut, den Zweifel auch zu äußern, höher angesehen ist, als wenn einer allzu selbstsicher seine Überzeugungen vorträgt. Denn diese Selbstsicherheit, die kann oft einer echten Anfechtung gar nicht standhalten. Ich denke zum Beispiel an den Vater, der sein krankes Kind zu Jesus gebracht hat. Der bricht ja vor Verzweiflung schier zusammen, bei der Vorstellung, dass es auf seinen Glauben ankommt, damit sein Kind geheilt werden kann. Und dann schreit er, Herr, hilf, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und diese Mischung aus Glaube und Unglaube, die wird von Jesus ganz ernst genommen. Oder ich denke an den Petrus, der sich immer wieder selbst ganz falsch eingeschätzt hat. Ich habe im Gemeindebrief in der Andacht von ihm geschrieben. Glaubensmutig ist er aus dem Boot ausgestiegen auf dem Meer, hat seinen Fuß aus Wasser gesetzt, weil er gedacht hat, mir kann gar nichts passieren. Und dann ist er doch untergegangen und hat eben auch nur schreien können, Herr, hilf mir. Aber bei diesem Petrus, der dann schreit, da hat Jesus zugepackt. Vor allem denke ich aber an Hiob, der Gottes Gerechtigkeit und Allmacht und Güte ganz lautstark in Frage stellt und der sich heftig wehrt gegen das, was Gott ihm zumutet. Am Ende dieses langen Buchs gibt Gott seinem Zweifel Recht, gibt ihm Recht, dass er seinen Zweifel laut ausgesprochen hat. Aber den festen Glauben der Freunde von Hiobs, den weist Gott in seine Schranken. Was für ein Zweifler ist denn nun der Thomas? Die Bibel erzählt sehr eindrücklich, dass Thomas nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, nur weil die anderen Jünger das behaupten. Die Überzeugung, die die anderen haben, die reicht Thomas nicht. Wenn ich nicht mit meinen eigenen Augen die Nägelmale in seinen Händen sehe, und wenn ich nicht meinen eigenen Finger in die Wunde lege, kann ich das nicht glauben. Mir scheint, dieser Thomas, der kennt sich wohl ein bisschen aus mit Gruppendynamik und mit Hysterie. Der kann sich vorstellen, dass die Jünger irgendwas oder irgendwen gesehen haben. Aber diese Deutung, die sich da unter den anderen Jüngern breit gemacht hat, die übernimmt er nicht so einfach. Vielleicht hat er die Erfahrung, dass eine Wahrnehmung noch lange nicht die Wahrheit ist. Er will eine eigene Erfahrung haben, einen eigenen Zugang zum Auferstandenen. Ich möchte euch bitten, nehmt euch mal einen Moment Zeit und überlegt euch, wie sieht's denn mit meinem eigenen Glauben aus? Wer hat mir geholfen, dass ich glauben kann? Wer hat meinen Glauben geprägt? Und wie hat sich das ausgewirkt? Oder vielleicht auch, wer hat meinem Glauben im Weg gestanden? Überlegt mal für euch selbst, ihr dürft euch auch gerne nach links und rechts mit euren Nachbarn austauschen und sagen, für meinen Glauben war zum Beispiel Person XY besonders wichtig. Oder mein Glaube ist geprägt worden, weil ich dies oder jenes erlebt habe. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich trete vom Mikrofon zurück und ihr könnt auch gerne miteinander reden. Für mich gibt es einige Personen, die für meinen Glauben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und vielleicht ist das bei vielen von euch ähnlich, dass zunächst einmal die Eltern eine wichtige Rolle gespielt haben. Und in meinem Fall war es auch besonders die Oma, die mit im Haus bei uns gewohnt hat, dass sie mich viel geprägt hat. Und später waren es andere Personen in der Jugendgruppe oder in der Pastor, der eine lange Zeit von Jugend bis von Einsegnung bis zur Hochzeit mein Pastor gewesen ist, der hat sicherlich auch eine wichtige, prägende Rolle für mich gespielt. Und mir fallen auch Leute ein, die meinem Glauben im Weg gestanden haben. Im Johannesevangelium gibt es ein schönes Beispiel für die Rolle, die Glaubenszeugen haben können, und auch dafür, wie begrenzt diese Rolle ist. Das Johannesevangelium erzählt von einer Begegnung, die Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen gehabt hat, im Samariterland. Und dieses Gespräch, das er mit dieser Frau hatte, war für die Frau ganz entscheidend. Es hat zu einer ganz radikalen Wende in ihrem Leben geführt. Sie war begeistert davon, ist begeistert in ihr Dorf zurückgelaufen, hat allen Leuten im Dorf davon erzählt und hat damit auch die Leute im Dorf sehr beeindruckt. Die kannten die Frau gut, beziehungsweise diese Frau hatte einen schlechten Ruf in ihrem Dorf. Aber jetzt, durch das, was da passiert war, waren die Leute ganz beeindruckt von dem, was sie erzählte. Und dann ist Jesus selber in das Dorf gekommen. Die Leute haben ihn persönlich kennengelernt. Und am Ende dieser Geschichte, ihr könnt sie nachlesen, Johannes 4, da sagen diese Leute, jetzt glauben wir nicht mehr auf dein Wort, auf deine Erfahrung hin. Wir haben selber erkannt, dieser ist wirklich der Weltheiland. Mir zeigt das, niemand kann auf Dauer glauben, nur weil andere glauben. Glaube muss letztlich immer auf eigener Erfahrung beruhen, sonst ist er nur Glaube aus zweiter Hand, Second-Hand-Glaube. Aber für die eigene Erfahrung braucht es auch die Fähigkeit zu zweifeln. Es braucht die Fähigkeit und den Mut, den Glauben in Frage zu stellen, denn sonst wird er nie wetterfest. Viele Künstler haben die Szene von Thomas und Jesus im Bild dargestellt und für mich ist das beeindruckendste Bild sicher das von Caravaggio. Ich will euch das gleich zeigen, beziehungsweise Daniel wird das gleich an die Wand projizieren, aber ich muss ausnahmsweise mal eine Triggerwarnung vorweggeben. Damit meine ich, das Bild ist sehr drastisch. Das geht im wahrsten Sinn des Wortes unter die Haut. Und wer sowas nicht gut sehen kann, der guckt erstmal besser nicht auf die Projektionsfläche. Ich kann das Bild auch beschreiben und werde es auch beschreiben. Und nun kannst du es an die Wand projizieren. Ja, ein angenehmer Anblick ist das nicht. Obwohl die Bibel das gar nicht beschreibt, legt Thomas in diesem Bild wirklich den Finger in die Wunde, und zwar fast bis zum Anschlag. Den Kopf hält er nach vorn gesenkt, so als wollte er am Ende mit der Nasenspitze dem Finger noch hinterhergehen. Die Augen sind ganz fest auf die Wundtasche fokussiert, die der römische Speer in der Seite von Jesus hinterlassen hat. Die Stirn von Thomas liegt in tiefen Falten. Thomas forscht in äußerster Konzentration. Wie ein Chirurg oder wie ein Forensiker, ein Gerichtsmediziner, der mit dem Finger ertastet, wie tief die Wunde ist und wohin der Wundkanal führt. Fast übersieht man bei dieser drastischen Darstellung, dass die Hand des Thomas von Jesus geführt wird. Und dass Jesus ganz bereitwillig seine verwundete Flanke öffnet und dem Thomas hinhält. Und ich finde, auf beides kommt es an. Es kommt darauf an, dass der Thomas es ganz genau wissen will. Und dass es ihm nichts ausmacht, dass er damit die Grenzen dessen überschreitet, was andere für erlaubt oder für passend halten. Er lässt sich nicht überzeugen von der Mehrheit der anderen Jünger. Er will wirklich selbst sehen und selbst spüren. Und genauso wichtig ist, Jesus lässt das nicht nur einfach zu, sondern er ermutigt den Thomas dazu. Mach das, frag nach, forsche, bohre, geh in die Tiefe, denn du sollst ja nicht ungläubig bleiben, sondern zum Glauben finden. Das ist gar keine Kritik, die Jesus da ausspricht. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Sondern das ist eine Ermutigung. Geh der Sache auf den Grund, damit du glauben kannst. Ich vermute, wir müssen zugeben, dass das oft nicht unser Ansatz gewesen ist. Dass wir allzu oft von uns selber und von anderen ein blindes Vertrauen erwartet haben. Und wenn es dann doch jemand gewagt hat, Zweifel zu äußern, tja, was dann eigentlich? Wie haben wir darauf reagiert? Ich glaube, oft ist Zweifel unterdrückt worden. Um sich selbst zu schützen? Aber vor was eigentlich? Es gibt in unserer Kirche eine Arbeitsgruppe, die einfach den Titel hat »Glaube und Wissenschaft«. Diese Gruppe hält regelmäßige Treffen ab, ich glaube zweimal im Jahr. Bei einer Tagung bin ich mal dabei gewesen und ich muss zugeben, dass manches, was da besprochen wurde in den Vorträgen und Diskussionen, mir zu hoch war. Aber ich habe das Glück dieser Leute gespürt, die sagen, es gibt in meiner Kirche den Raum, wo ich Fragen stellen darf, wo ich forschen darf und auch zweifeln darf. Und trotzdem wird mir der Glaube nicht abgesprochen. Es gibt in meiner Kirche einen Ort, wo meine Fragen ihren Platz haben. Ich könnte gar nicht glauben, wenn es diesen Ort nicht gäbe. Jetzt rudere ich mal ein bisschen zurück von dieser Arbeitsgruppe. Um ernstzunehmenden Zweifel zu haben, muss ich ja nicht erst Wissenschaftler sein, sondern auch auf meinem niedrigeren, bescheideneren intellektuellen Niveau gibt es Zweifel und gibt es ungeklärte Fragen. Und ich glaube, dass das jedem von uns so geht, dass wir an manchen Punkten sagen, das kann ich nicht fassen. Ich kann nicht verstehen, warum passiert so etwas in der Welt, wenn Gott doch ein liebender Gott ist. Oder auch, es fällt mir so schwer, dass wir heute aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse ein so ganz anderes Weltbild haben, als es die Bibel noch hat. Und ich weiß nicht, wie ich das auf einen Nenner bringen soll. Es tut mir gut und es tut dir gut zu wissen, und das ist in Ordnung, dass wir solche Fragen und auch solche Zweifel haben. Die haben ihren Raum, weil Jesus dem Zweifel Raum gibt. Und er gibt dem Zweifel Raum, damit wir wirklich glauben können. Ein Glaube, oder ich sage anders, Vertrauen kann nicht wachsen, wenn Fragen nicht gestellt werden dürfen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das sagt Jesus auch. Das Johannesevangelium ist etwa 100 Jahre nach Christi Geburt geschrieben worden, und zwar wahrscheinlich in Ephesus in der heutigen Türkei. Da gab es nichts mehr zu sehen. Da waren die Erscheinungen des Auferstandenen schon längst Geschichte. Aber Jesus sagt eben nicht, selig sind die niemals zweifeln, die gar nicht erst fragen, die nie forschen und bohren, sondern die, obwohl sie nichts sehen können, doch ernsthaft auf der Suche nach dem Glauben sind. Suchet mich, so werdet ihr finden, sagt Jesus. Klopft den Glauben ab, so wird euch die Tür aufgetan. Vielleicht kann man das auch so deuten. Darum habt keine Angst vor euren Fragen und Zweifeln. Glaube entsteht, wo die Fragen gestellt werden. Denn sonst müsste es ja bei der alten Regel aus der Sesamstraße bleiben. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Amen.